Ja, vielen Dank für die Einladung. Medien wird ja eigentlich zugetraut, dass sie so mit Innovation gut leben, weil ja auch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte stark auch von Medien, vor allem medientechnologischen Entwicklungen geprägt waren. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen steht die Branche, also die Medienbranche, heute meiner Einschätzung nach tatsächlich vor der Frage, ob man überleben kann, wenn einem nicht relativ rasch, würde ich sagen, substanzielle Innovationen gelingen. In letzter Zeit wurde das viel diskutiert in der Branche, war auch bei einigen Gelegenheiten dabei. Und ich fürchte, dass ich so meinem Berufsbild gemäß mehr Fragen stellen werde, als ich Antworten geben kann. Und vielleicht ist es sogar eine gewisse Form von Ratlosigkeit, die Sie irgendwie spüren werden aus der nächsten halben Stunde oder 45 Minuten. Die einzige Hoffnung habe ich, dass es wenigstens Ratlosigkeit auf einem einigermaßen angemessenen Niveau ist. Innovation in Medien folgt in der wissenschaftlichen Beschreibung seit langer Zeit einem Gesetz, nämlich dem Riepelschen Gesetz, das sehr lange her schon formuliert wurde, und Sie können es mitlesen: die einfachsten Mittel, Formen und Methoden, wenn sie nur einmal eingebürgert und für brauchbar befunden worden sind, auch von den vollkommensten und höchstentwickelten niemals wieder gänzlich und dauerhaft verdrängt und außer Gebrauch gesetzt werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur dass sie genötigt werden, andere Aufgaben und Verwertungsgebiete aufzusuchen. Formuliert hat dieses Gesetz, das Riepelsche Gesetz, von dem wir glauben, inzwischen denke ich manchmal eher, von dem wir hoffen, dass es immer noch gilt, Wolfgang Riepel 1913. Riepel war eigentlich auch ein Altphilologe und Altertumswissenschaftler und hat die Grundlage für diese These gefunden, eher in den demokratischen und gesellschaftlichen Gebrauchsformen und Umgangsformen des klassischen Altertums gefunden. Er ist dann aber auf Medien übertragen, aus dem schlichten Grund, dass er eben auch Verleger und Journalist war. Er war dann Chefredakteur auch der Stuttgarter Zeitung und hat seine altertumswissenschaftlichen Erkenntnisse über gesellschaftliche Vorgänge auf das Medienwesen, in dem er dann tätig war, übertragen. Was ich passend finde, weil, wie ich versuche dann zu zeigen, eigentlich immer diese Schritte in der Medienentwicklung ganz unmittelbar verbunden waren, auch mit neuen Möglichkeiten und neuen Arten, Gesellschaften zu beschreiben. Was wir damit meinen, oder diese doch relativ in der Sprache des frühen 20. Jahrhunderts formuliert, so reden wir eher nicht mehr. Was wir damit meinen, ist, dass wir sagen, auch wenn sich neue Medien entwickeln, dann verdrängen die bestehenden Medien nicht, sondern sie üben einen Veränderungsdruck aus. Wir haben ja schon oft geglaubt, dass das passiert. Also mit der Einführung des Hörfunks hat man gesagt, also die Tageszeitung, wie sie damals existierte, ist damit eigentlich zum Tod verurteilt. Warum sollte man so kompliziert in der Herstellung, im Druck, im Vertrieb, wenn es eine Möglichkeit gibt, sehr unmittelbar über das Radio das zu tun, was damals der allgemeinen Einschätzung nach die einzige und hauptsächliche Aufgabe von Zeitung war, nämlich Nachrichten zu vermitteln. Es gab also ein neues Medium, das das viel schneller, unkomplizierter und zu deutlich geringeren Kosten konnte. Und trotzdem ist die Zeitung nicht ausgestorben, sondern der Veränderungsdruck, der ausgeübt wurde durch das Radio auf die Zeitung, war, dass sie stärker einerseits in die Hintergrundberichterstattung gegangen ist, schon damals. Das ist etwas, wovon wir heute wieder sehr stark reden, 100 Jahre später gilt das noch immer, und in die lokalen Ereignisse. Das heißt, bestehende Medien, die treffen auf neue, also auf Innovationen im Medienwesen, schneller sind, mehr Kraft haben, müssen ausweichen. Das Gleiche ist passiert beim Fernsehen. Das Fernsehen hat dann den Hörfunk bedroht. Damit ist dann eigentlich das Radio noch stärker in die Aktualität gegangen. Also Fernsehen war damals ja auch noch schwerfälliger mit den ganzen Apparaturen. Viele Leute hat man gebraucht, man musste hinfahren. Radio war viel schneller zu übermitteln. Also hat man auch im Radio, im Hörfunk noch stärker auf Aktualität gesetzt. Und damals hat sich dann mit der Entwicklung des Fernsehens kam es dazu, Schritt für Schritt, dass das Radio das Nebenbei-Medium wurde, das es heute noch ist. Also Radio läuft einfach nebenbei und wird selten zielgerichtet als Informationsmedium eingeschaltet. Radio ist das Nebenbei-Medium. Ähnliches übrigens ist mit dem Kino passiert. mit der Einführung des Kinos hat man gesagt, ja gut, also warum sollte noch jemand ins Kino laufen, relativ viel Geld dafür bezahlen, dass er zu festgesetzten Zeiten, die er nicht bestimmen kann, ein relativ eingeschränktes Angebot an Filmen sehen kann, wenn es jetzt ein Medium gibt, wo sagen, über den Tag verteilt und in relativ kurzer Frequenz das auch möglich ist. Also ist das Kino ausgewichen und hat sich sagen, spezialisiert, auch in seiner Kommunikation und in der Werbung für das Kino, auf das Gemeinschaftserlebnis und auf die, sagen, durch die große Leinwand, sagen, auf die Eindrücklichkeit des Erlebnisses. Auch interessant, dass und das Fernsehen hat sich dann auch noch deutlich weiterentwickelt, ist schneller, mächtiger, selektiver geworden. Und trotzdem ist gerade sagen, in der jüngeren Generation hat sich das Kino dann in den letzten 20 Jahren, wo sie im Fernsehen besonders viel entwickelt und getan hat, hat sich eigentlich das Kino entwickelt als das mächtigste Kulturmedium, gerade bei den jungen Leuten, was ein interessanter Aspekt ist. Heute sind wir eben so weit, dass man sieht, und das werden Sie wahrscheinlich aus Ihrer Alltagserfahrung oder viele von Ihnen mit vollziehen, heute ist das Fernsehen auch ein Nebenbei-Medium und die zielgerichtete Information und Filme, Dokumentationen, Beiträge on demand werden dann so aus dem nächsten Medium, das sich entwickelt hat, sondern aus dem digitalen, nicht mehr aus den klassischen elektronischen, also Hörfunk und Fernsehen, sondern aus den digitalen Medien entnommen. Der Begriff, den Sie wahrscheinlich alle kennen, ist die Gutenberg-Galaxis und dann später das Ende der Gutenberg-Galaxis. Marshall McLuhan, einer der wichtigsten Medientheoretiker des letzten Jahrhunderts, hat diesen Begriff entwickelt und hat einem seiner wichtigsten Bücher, das 1962 erschienen ist, diesen Titel gegeben, die Gutenberg-Galaxis, und hat dabei beschrieben, eigentlich die längste dieser unterschiedlichen auch Gesellschaftsformationen, die da beschrieben werden, nämlich die Gutenberg-Galaxis als die Welt eigentlich und diese Gesellschaftsform, die ab Mitte des 15. Jahrhunderts das Buch als Leitmedium hervorgebracht hat. Also seit Gutenberg den Buchdruck mit flexiblen Lettern erfunden hat, wurde das Buch das Leitmedium, das Leitmedium der europäischen Gesellschaft. Seine Nachfolger, seine theoretischen Nachfolger, so wie Castells, haben dann eigentlich das, was abgelöst wurde durch das Fernsehen, und das hat McLuhan ja besonders gut beschrieben und hat dann auch diesen auch berühmten Begriff des Global Village dabei entwickelt, das die McLuhan-Galaxis genannt. Das heißt, das Buch dominiert nicht mehr, es dominiert das Fernsehen, und das schafft eine Art von Vernetzung in Bildern, die dann McLuhan dazu inspiriert hat, das Global Village zu nennen. Das heißt, nach dem Buchzeitalter, das Fernsehzeitalter und dann in immer kürzeren Abständen das Internetzeitalter. Ist heute bekannt unter Turing-Galaxis, stammt von Alan Turing, einem Wissenschaftler aus England, der 37 schon geschrieben hat, das Buch On Computable Numbers. Also die Idee, die Turing-Maschine war die Idee, die Entwicklung einer Maschine, in der man sozusagen mit gewissen Algorithmen im Grunde jede Frage und jede Aufgabe und jede Rechenaufgabe lösen kann. Also der Beginn des Computing. Und mit dem Computerzeitalter, der Turing-Galaxis, waren wir dann auch, und das beschreibt Norbert Bolz, am Ende der Gutenberg-Galaxis. Also Mitte der 90er Jahre war dann Bolz da und wir sagen dann immer als Abstauber, sozusagen als soziologischer Abstauber, das Ende der Gutenberg-Galaxis beschrieben. 95 haben dann die meisten, also haben eigentlich Mitte der 90er Jahre die ersten wirklichen Internet-Services auch als Medien begonnen, auch wenn das Internet als Technologie früher da war. Das zeigt, dass die Entwicklung von Medien und die Innovation in Medien als zweierlei gesehen werden kann. Innerhalb der Branche waren natürlich solche Entwicklungen immer unternehmerisch ein Wettbewerbsfaktor und wer die Möglichkeit hatte, und das war der rote Faden durch diese Entwicklungen, zu geringeren Kosten und mit höherer Geschwindigkeit das Nachrichtengeschäft zu beherrschen, hatte diesen Vorteil, wer es zuerst genutzt hat. Und zugleich haben diese Medienentwicklungen im Grunde einen so wahnsinnigen Impact auf auch gesellschaftliche Formationen und auf gesellschaftliche Organisations- und Lebensformen gehabt, dass nach wie vor auch in der Gesellschaftsbeschreibung, in der Soziologie die Hauptlinie, nach der das beschrieben wird, Mediennutzung ist. Das schafft natürlich für Medienunternehmen und Medienschaffende sagen, eine besonders exponierte Stellung und eine exponierte Situation, an der wir möglicherweise heute besonders leiden. Innovation in Medien spielt sich über drei Linien ab. Die eine haben wir gesehen, ist Technologie, also vom Buchdruck über die Zeitung, Radio, Kino, Fernsehen, Internet. Aber auch über Geschäftsmodelle, was man nicht unterschätzen soll in der jetzigen Situation. Es war lange Zeit klar, dass Medien, die stärker journalistisch geprägt sind, Kaufmedien sind. Die Entwicklung zum Gratismedium ist nicht sehr alt. Also in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das eher entwickelt, in den großen Städten. Also die Entwicklung kommt aus dem nordischen Raum, also die Schibsted-Gruppe und die Orkla-Gruppe, also nordische Unternehmen haben begonnen, mit diesem Metro-Zeitungssystem umzustellen und zu sagen, wir bringen ein anderes Geschäftsmodell, in dem nicht mehr die Vertriebserlöse, also das Bezahlen von Kunden und Abonnenten und Zeitungskäufern für die Inhalte der Zeitung, eine doch immer noch bedeutende Rolle spielen, sondern ausschließlich die zu generierende Reichweite und die damit verbundenen Anzeigenerlöse. Also die Entwicklung, diese Geschäftsmodell-Shift von Kauf auf Gratis war einer der großen Innovationstreiber der letzten zwei Jahrzehnte. Das heißt, dass man von Vertriebserlösen auf Anzeigenerlöse umgestellt hat. Es gibt natürlich noch immer starke Mischmodelle. Also da würde ich sagen, auch sogar der weltweite Durchschnitt in Kauftageszeitungen ist, dass wir ein Drittel aus Vertriebserlösen an unseren Umsätzen haben und zwei Drittel aus Anzeigenerlösen. Das klingt so in dieser ein Drittel, zwei Drittel Einteilung relativ harmlos, aber es heißt auf der anderen Seite, dass jemand, der ein Zeitungsabonnement voll bezahlt, im Grunde nur ein Drittel zu einem Drittel die Kosten decken kann. Das heißt, wenn Sie ein Zeitungsabo voll zahlen, dann können wir damit gerade den Druck und die Verteilung zahlen. Alles, was da an journalistischem Inhalt drin ist, ist durch das, was ein Zeitungsabonnent für seine Zeitung zahlt, nicht gedeckt. Man spricht jetzt davon, dass es drei Leben in einer Tageszeitung gibt. Und das ist sozusagen die Entwicklung von Kauf zu Hybrid zu Gratis. So mit diesem Grundgeschäftsmodell, das jetzt sich entwickelt hat, dass man zwei Drittel Anzeigenerlöse braucht, um ein Zeitungsunternehmen zu finanzieren, ist natürlich der Druck auf Reichweiten, die Anzeigenerlöse generieren, gewachsen. Das heißt, man nimmt an, dass das reine Kaufmodell oder sogar das Kaufmodell, wie wir es jetzt haben, so stark unter Druck kommt, dass man in Hybridformen gehen muss. Das heißt, nur mehr Teile gegen Bezahlung, andere Teile frei verteilt, kostenlos verteilt, um Reichweiten zu generieren. Und dass dann der letzte Schritt die Gratiszeitung ist. In Österreich spricht man vom Hybridmodell, seit die Gebrüder Fellner das letzte ihrer Vernichtungswerke am österreichischen Journalismus vollbracht haben, nämlich die Tageszeitung Österreich, die ja mehrheitlich in Gratisverteilung ist und die also mit diesem Spiel am weitesten gegangen ist. Man muss aber dann nüchtern sehen, dass dieses Hybridmodell eigentlich seit Jahrzehnten in Österreich gängig ist, nämlich an den Wochenenden. Die Kronenzeitung hat das irgendwann, ich glaube, schon noch in den 80er Jahren begonnen, diese berühmten stummen Verkäufer aufzustellen und am Wochenende so eine Büchse mit einem Euro oder früher waren es, weiß ich nicht, ich glaube mit 10 Schilling haben es begonnen zu schreiben, aber alle Schätzungen, die man in persönlichen Gesprächen kriegt, wie viel denn da wirklich bezahlt wird, sind natürlich maßlos übertrieben. Es sind deutlich weniger als 10%. Also deutlich weniger als 10%. Das ist auch eine kleine Ironie, dass das stummer Verkäufer heißt, weil verkaufen tut da gar nichts. Da merkt man auch, dass die deutschen Nachbarn in vielen Dingen eine etwas ehrlichere Begrifflichkeit haben, weil die sprechen nicht von stummen Verkäufern, sondern von Klaubeuteln. Das Gratismodell, das hat schon seine Stärken, weil sie ja meistens dann nicht, das hat dann die Druckkosten, aber nicht diese hohen Vertriebskosten durch die Gratiszustellung. Das hat ein Medienunternehmer, der in Vorarlberg relativ bekannt ist, kürzlich in der Schweiz versucht, Gratiszeitung auch noch Hauszustellung zu beliefern. Und es hat sich dann, glaube ich, herausgestellt, dass das ein eher prekäres Geschäftsmodell ist. Also wenn man dann gar keinen Vertriebserlös hat, auch noch Vertriebskosten zu generieren, geht sich dann nicht mehr aus. Das ist dann auch die Grenze dieser Gratismedien. Und sie haben natürlich auch in der, wenn man so will, journalistisch-ethischen Diskussion der letzten Zeit eine gewisse Rolle, weil das, was Sie da sehen mit ein Drittel, zwei Drittel, wenn das Modell ökonomisch stimmt, dass wer zahlt, auch anschafft, dann haben wir da hier ein Problem, nicht? Weil wenn ein Drittel nur, sagen, der Erlöse einer Zeitung aus der Leserschaft kommt und zwei Drittel, sagen, aus dem Anzeigenwesen kommen, dann wird das, sagen, eine gewisse Auswirkung, sagen, auch auf das Innenverhältnis eines solchen Medienunternehmens haben. Und wenn das dann eine Gratiszeitung ist, dann ist also, wenn man es jetzt in Einflussgruppen nehmen würde, dann hieße das, dass so Anzeigenkunden 100% Einfluss ausüben und Lesergruppen 0% Einfluss ausüben. Und das ist vermutlich so für die Objektivität und Distanz und so auch kritische Rolle eines Printmediums nicht wirklich eine tolle Voraussetzung. Also so hat sich das, wenn man so will, der Innovationszyklus in Sachen Geschäftsmodell abgespielt. Und die dritte Innovationslinie in Medien, die man so beobachten kann im Rückblick, die läuft über Zielgruppen. Das eine ist, und das derzeit auch in dieser schwierigen Umfeldsituation sicherste Geschäftsmodell, ist das der Regionalzeitung, die in ihrer Region ein Reichweitenmedium ist. Das heißt, die Zielgruppe ist ausschließlich regional definiert. Das sind die sogenannten Bundesländerzeitungen, die nicht überlegen müssen, welche genauen inhaltlichen Interessen. Die Zielgruppe ist alle in diesem Bundesland und es gibt ja einige, die absolute Mehrheiten erreichen. Also alle Parteien wären inzwischen froh, wenn sie solche Stimmenanteile hätten, wie die meisten Bundesländerzeitungen Abo-Anteile und Reichweitenanteile haben. Und das ist im Grunde auch der Ursprung, nicht? Also die meisten starken Zeitungsmarken sind als Regionalzeitungen entstanden. Das vergisst man oft, dass das auch heute noch so ist. Auch die großen überregionalen und sogar globalen Zeitungsmarken der Welt sind letztendlich Regionalzeitungen. Die New York Times, also die weltweit angesehenste, wichtigste Zeitung, ist in erster Linie und vor allem die stärkste Regionalzeitung von New York City. Die Metropolitan Section der New York Times ist deutlich stärker und größer und umfangreicher als der internationale Teil. Und auch die wirtschaftliche Kraft bezieht diese Zeitung aus ihrer starken Stellung im Regionalmarkt. Dasselbe ist mit der Süddeutschen Zeitung, die bei uns im Nachbarland, also Süddeutsche FAZ, also die überregionalen Zeitungen, sind natürlich, beziehen sowohl ihre inhaltliche als auch ihre ökonomische Stärke aus ihrer Rolle als stärkste Regionalzeitung. Die Rhein-Main-Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Regionalzeitung hat, sehen wir hier nie. Genauso wenig, wie wir die X-Kopfblätter der Süddeutschen Zeitung hier sehen, wenn wir die Süddeutsche Zeitung hier kaufen. Aber das ist die eigentliche Stärke dieser Zeitungen. Und dann das Zielgruppenmedium, das natürlich im Tageszeitungsbereich überregional einfach ein ganz schwieriges Geschäftsmodell ist. Also man könnte sagen, die großen Weltzeitungen, die großen überregionalen Zeitungen der Welt überall, können es sich aufgrund ihrer starken regionalen Stellung ökonomisch und journalistisch leisten, auch überregional zu agieren. Und Österreich ist die weltweite Anomalie, in der dann zwei überregionale Zeitungen wie der Standard und die Presse versuchen, mit dem überregionalen Geschäft aber mickrige Regionalseiten für Wien zu finanzieren. Also das ist ein weltweites Unikum und auch mit entsprechenden wirtschaftlichen Ergebnissen. Wir haben es alle immer eher an der Grenze. Also Zielgruppenmedien hieße dann in unserem Bereich, das kann man nach den klassischen soziodemografischen Einteilungen machen, also A-Schicht-Medium für die Matura plus Bildungsschichten, wie das halt soziologisch abgebildet wird, ist auch nicht mehr so einfach, sondern da geht es dann immer stärker dann auch in die Interessensgebiete. Ja? Also das heißt, man differenziert es nach wirtschaftlichen Interessen, nach kulturellen Interessen. Also wir Standard und Presse sind überregionale Zielgruppenmedien für wie man das sagen würde, Upmarket-Publikum. Mit General Interest. Immer stärker geht es dann, General Interest ist am stärksten bedroht natürlich durch die digitalen Medien, darauf komme ich später noch. Das heißt, es gibt eine große Versuchung und auch eine große Tendenz in den strategischen Überlegungen vieler Häuser, auch mit Tageszeitungen stärker in Special Interest zu gehen. Also zum Beispiel, wie das in der Styria mit dem Wirtschaftsblatt passiert ist, zu sagen, machen wir ein Special Interest Medium für Wirtschaftspublikum und dort sogar noch einmal stärker fokussiert auf KMU-Inhalte im Vergleich zu den eher makroökonomischen Zugängen, die die Presse in ihrem Wirtschaftsteil, der auch eine relativ große Rolle spielt, in der Zeitung hat. Komme ich später noch drauf. Die Schwierigkeiten nachher. Was sich auch dann abspielt in den elektronischen Medien aufgrund der neuen technologischen Möglichkeiten, ist dann auch die grundsätzliche Idee, die dahinter steht, sowohl für Print als auch für elektronische Medien, ist, vom Broadcast auf Narrowcast zu gehen. Im Broadcast haben wir journalistisch und in der journalistischen Bedienung unserer Zielgruppen große Streuverluste und auch die Anzeigenkunden, die an unsere Leserzielgruppen ihre Kommunikation richten, haben auch Streuverluste. Das heißt, eine wirkliche Tendenz sehe ich darin, irgendwie prinzipiell von Broadcast auf Narrowcast zu gehen, um die Inhalte noch genauer auf die Interessen von Zielgruppen in der Leserschaft abzustimmen und den Anzeigenkunden noch stärker ohne Streuverluste Zielgruppen mit ihren Interessen anzubieten. Ja, und jetzt haben wir das Problem mit der digitalen Revolution. Das Internet kann nämlich alles. Das heißt, es kann Text und Bild, ist also eine vollwertige Zeitung, schneller verfügbar. Mit den ganzen E-Paper-Anwendungen, die es heute gibt, kann man das direkt im Look and Feel der Zeitung sich aufrufen, jeden einzelnen Artikel aufrufen, muss irgendwie nicht warten, bis vielleicht der Postbote verspätet eintrifft, kann sich den einzelnen Text nur, den er will, ausdrucken, schleppt weniger Papier mit sich herum. Also das Internet kann mit den technologischen Möglichkeiten, die wir haben, eine Zeitung, jetzt von der inhaltlichen Seite und vom Nutzen für den Leser, eigentlich vollkommen ersetzen. Da kann man immer noch sagen, ja, weil das kann ich nicht immer mitschleppen und die Zeitung habe ich in der U-Bahn mit, das ist ein bisschen komplizierter, einen Laptop in der U-Bahn aufzuklappen. Aber wenn man sich anschaut, welche iPhone-Applikationen es für diese Dinge schon gibt, dann ist das wahrscheinlich ein Problem, das in näherer Zukunft gelöst werden kann. Ich erinnere mich sehr gut an eine Studienreise, die wir mit österreichischen Verlegern hatten in Amerika, wo uns zwei Sachen am MIT präsentiert worden sind. Einerseits das Papier, das vollständig wie ein elektronischer Bildschirm funktioniert. Das heißt, die Idee war, man hat ein A4-Papier, das man ganz normal zusammenfalten kann, das aber mit einem Sender über das Mobiltelefon verbunden ist und die Zeitung 1:1 auf dieses Papier machen kann. Es wurde uns gesagt, dass das in den nächsten 3 bis 5 Jahren voll marktfähig entwickelt ist. Das war vor 15 Jahren. So wie uns auch die deutschen Druckmaschinenhersteller vor 20 Jahren gesagt haben, dass es maximal noch 3 Jahre dauern wird, bis der dezentrale digitale Druck, auf dem man in jedem 2000 Seelendorf die 100 Zeitungen drucken kann, die man braucht, ist auch in den nächsten Jahren angekündigt worden. Das heißt, manche dieser technologischen Entwicklungen werden ein bisschen zu optimistisch eingeschätzt. Was mich damals sehr fasziniert hat, war, dass Nicolas Negroponte, der berühmte Medienwissenschaftler und Professor am MIT, dann auch sehr optimistisch geredet hat und einer, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat ihm entgegnet, ein österreichischer Verleger, und hat gesagt, Herr Professor, ich glaube, dass solange man sich mit dem Laptop nicht den Hintern abwischen kann, die Zeitung existieren wird. Das heißt, das war ein Hinweis, das war eher unelegant natürlich, aber es war ein Hinweis auf etwas, was heute noch viele, die an die Zeitung und an die Zukunft der Zeitung glauben, damit meinen, dass nämlich eine gewisse Erotik der Haptik mit dem Printprodukt verbunden ist, die man ungern aufgeben möchte. Natürlich kann das Internetradio perfekt, also es gab ja auch im ORF einige Strategen wie den Franz Manole, die in den letzten Jahren gesagt haben, Radio ist definitiv tot. Es gibt nur mehr Podcast. Warum sollte irgendjemand sich das Geschwätz von den 3 Moderatoren anhören, wenn er die Musik auch so downloaden kann und seinen eigenen Text dazu spricht? Ist auch noch nicht so weit. Also lebt auch noch ganz gutes Radio. Aber wahr ist, dass über das Internet Radio hundertprozentig substituiert werden kann. Technologisch jedenfalls. Und Internet kann auch bewegtes Bild. Also Fernsehen und Kino. Auch da gibt es natürlich Nachteile, also ähnlich wie wir das vorher in dieser Ripple-Diskussion schon gehabt haben, auf dem iPhone, sagen der neueste Herr der Ringe-Film, ist vielleicht nicht das große Erlebnis. Und vor allem möchte man das ja mit den Kindern schauen und mit Freunden. Also da gibt es schon noch Probleme, aber auch die sind ja lösbar, nicht? Wenn man sich anschaut, wie in wie vielen Wohnzimmern wir heute relativ ganz gut vernetzte Projektionsanlagen auf nackte weiße Wände sehen, in denen dann eigentlich fast in Kinoqualität Filme direkt aus dem Internet abgespielt werden, ist das wahrscheinlich auch ein Problem mit endlicher Dauer. Und das Fernsehen hat ein ähnliches Problem. Der große Vorteil des Internets ist, dass es das technologisch alles schon jetzt kann. Mit welchem Komfort für den einzelnen Nutzer ist dann auch oft eine Geschmacksfrage, wie das Klopapierbeispiel zeigt. Aber das alles auch interaktiv und on demand. Also diese Orts- und Zeitungebundenheit, die Schnelligkeit in der Übermittlung und die Unabhängigkeit in der örtlichen Anbindung sind für die Überzeugungskraft, wenn man so will, von Medienprodukten offensichtlich ganz entscheidend. Und die ganzen, also ja, ich sage immer wieder das iPhone, weil ich es einfach auch technologisch für deutlich stärker halte als den BlackBerry. Wir haben mobile Applikationen und mobile Devices, die einfach inzwischen sehr, sehr, sehr gut sind. Und wir wissen aus allen Studien, dass der Hauptmediennutzungsterminal der 15- bis 20-Jährigen heute das Mobiltelefon ist. Also das ist stärker als der Fernseher, das ist stärker als das Radio, das ist stärker auch als der Computer und der Laptop. Das stärkst genutzte Mediendevice ist das Mobiltelefon. In einer schon doch relativ großen Gruppe von jungen Menschen. Das ist natürlich, vor dem allen schaut man als Zeitungsmensch irgendwie aus wie eine Art eleganter Neandertaler. Wo die Leute sagen, das ist irgendwie sehr hübsch und die Zeit ist so groß und wenn man nicht reden will mit dem Partner, ist das auch sehr fein und so. Aber schwach, nicht? Also das ist irgendwie eine sehr dünne Hoffnung. Und deswegen ist die Frage, wenn jetzt überall von der großen Krise und von der Medienkrise die Rede ist, noch einmal genauer darauf hinzuschauen, von welcher Krise reden wir eigentlich? Reden wir davon, dass jetzt halt die Medien von der Wirtschaftskrise betroffen sind? Ja, das sind sie. Also wir hören in der Presse mit Anzeigenrückgängen von um die 15% im Vergleich zum Vorjahr zu den glücklichsten und besten. Die meisten Mitbewerber liegen über 20%, manche gegen 30% Rückgang. Und wenn man sich überlegt, dass 30% Umsatzrückgang in dem Feld, das 2/3 der gesamten Umsätze ausmacht, ist dann schon relativ substanziell. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass es das noch nicht ist. Der alte Krisendiskurs, den wir hatten in den Medien, also mit dem Ende der Gutenberg-Galaxis und mit dem Zeitpunkt, zu dem irgendwie alle unwillkürlich zu spüren begonnen haben, dass da irgendwie eine Bedrohung auf uns zukommt, war, ob die Zeitung überleben wird oder das Internet. Also egal, wo man hinkam, in Schweden und Norwegen, wo ja die Mobiltelefonie und das Internet am stärksten entwickelt sind. Das hat Amerika als Vorreiter in der medialen Entwicklung weit abgehängt. Was ironischerweise in erster Linie etwas mit Tageslicht zu tun hat und gar nicht so sehr mit Ausbildung und Technologie, sondern einfach mit Tageslicht. Wenn es so früh finster ist und so spät hell wird, verbringt man einfach seine Zeit anders, als wenn man mehr Tageslicht hat. Das haben immer alle gesagt, auch auf diesen Medienseminaren. Es ist ganz klar, dass die Finnen da vorne sind und die Norweger, weil sie haben nur zwei Möglichkeiten, surfen oder trinken. Und surfen ist billiger. Zwischendurch haben wir dann so eine Art, und das war so die letzten 5 Jahre, nachdem nach diesen Dotcom irgendwie Platzen doch wieder Hoffnung aufgekeimt ist, haben wir dann gesagt, na gut, die hat es jetzt zerrissen, Gott sei Dank. 2001 waren ja die islamischen Fundamentalisten waren froh über die Krise, weil das World Trade Center weg war. Und die Printleute waren froh, weil es die Dotcom-Blase zerrissen hat. Und da hatte man zwischendurch auch gesagt, das wird eh nichts mit dem Internet. Und wir können hoffen, wenn es wiederkommt. Vielleicht haben wir Glück und das Internet bedroht das Fernsehen mehr als die Zeitung. Was ja auch so ist. Also es zeigt sich ja ganz gut in sehr vielen Zahlen, dass gerade in der Gruppe, die ich angesprochen habe, von den ganz jungen Mediennutzern, also 15 bis 20, in denen das Mobiltelefon das Hauptmediendevice ist, die Mediennutzungszeit, die internetbasierte Services kriegen, stärker dem Fernsehen weggenommen werden als den Printmedien. Nur hilft uns das nichts, wenn die schneller tot sind. Es gibt ja die berühmte Geschichte, wie zwei Freunde in der Wüste sind und dann sehen sie, wie der brüllende, hungrige Löwe auf sie zukommt und beginnen zu laufen. Und einer bleibt aber plötzlich stehen und schnürt seinen Rucksack auf und holt seine Laufschuhe raus und zieht sich Laufschuhe an. Bleibt der andere stehen und sagt, ob er völlig verrückt ist und glaubt, dass er mit diesen Laufschuhen schneller ist als der Löwe. Und seine Antwort ist, es reicht vollkommen, wenn ich schneller bin als du. Das ist die Überlegung, die hinter diesem Fernsehen und Zeitung, wer ist vorher tot, gesteckt ist. Aber wenn man dann alleine in der Wüste überbleibt, ist auch relativ unwitzig. Ne? Und der aktuelle Krisendiskurs ist die Frage, wie sich Journalismus überhaupt noch finanzieren lässt. Denn wir wissen, dass sich Journalismus in Printmedien immer weniger finanzieren lässt. Weil die Vertriebserlöse, also das direkte Bezahlen für die inhaltlichen Leistungen nimmt ab. Die Kosten steigen, also Druckvertriebskosten steigen. Wir haben Personalkosten steigen. Sie haben es vielleicht zum Teil mitbekommen, die Diskussionen, die wir zum Teil mit unseren Gewerkschaften führen, mit der Journalistengewerkschaft. Im Jahr 2009, in dem wir, sagen wir, durchschnittlich Umsatzrückgänge von 20% haben, in der die Inflation ungefähr null ist, haben wir eine Personalkostensteigerung in den Redaktionen von 6%. Durch den Kollektivvertrag, den wir haben und dadurch, dass die Inflation heuer für das vorherige Jahr abgegolten wird. Das heißt, wir haben dort auch einen ziemlichen Kostendruck. Und im Internet lässt sich Journalismus, wie wir ihn uns vorstellen oder gewohnt sind, auch aus Printprodukten mit Redaktionen, die, wenn sie ein Produkt wie die Presse herstellen, so Minimum 100, eher 120, 130 Journalisten brauchen, um es täglich zu erstellen. Also wenn im Internet diese Inhalte angeboten werden müssten, ohne dass sie aus den Printdatenbanken im Grunde genommen werden können, würde also auch der heute erfolgreichste medienbasierte Internetdienst sofort bankrott sein. Das heißt, im digitalen Bereich wissen wir auch nicht, wie wir diese Art von Journalismus, die wir gewohnt sind und die wir als Leser und als Konsumenten uns auch wünschen und fordern eigentlich, wie die irgendwie durch Erlöse gedeckt werden könnte. Das heißt, wir sprechen von einer doppelten Krise. Die eigentliche Krise, die wir haben, ist die Strukturkrise. Das heißt, wir haben im Print ein Geschäftsmodell, das einfach akut bedroht ist, weil aus verschiedenen Gründen kommt dann noch, also das hat ja auch mit Leserstrukturen zu tun. Wir haben im digitalen Bereich ein Geschäftsmodell, das noch nicht funktioniert. Und haben eine Wirtschaftskrise mit ungefähr einem Viertel an Umsatzrückgängen, die diese strukturelle Krise auf eine ziemlich dramatische Weise sichtbar werden lässt. Ich würde sagen, dass das auch die große Chance dieser Krise ist, weil wenn wir nicht jetzt durch diese Rückgänge bemerkt hätten, wie fragil unser Geschäftsmodell ist, würden wir vielleicht noch 10 Jahre glauben, das wird schon irgendwie und das Internet wird eh nichts und das Fernsehen verliert mehr. Also jetzt sind wir dazu gezwungen, uns dieser wirklich akuten und lebensbedrohlichen Geschäftsmodellfrage auch wirklich zu stellen. Das Geschäftsmodell Print ist unter Druck, habe ich schon gesagt, weil eine ganze Generation heranwächst, die dem Paradigma Inhalt ist gleich gratis folgt. Das scheint das Grundgesetz des Internets zu sein. Grundinhalt ist gratis. Es denkt einfach niemand mehr dran, für Inhalte zu zahlen. Da schimpfen dann alle auf die Gratiszeitungen. Das tue ich nicht. Also es tut mir zwar weh, wenn ich in Wien in der Früh durch die Stadt fahre und an jeder Bushaltestelle nur 10- bis 15-Jährige sehe, die heute in der Hand haben, also die Gratiszeitung oder das Österreich, das tut mir noch mehr weh, in der Hand haben. Weil heute ist wenigstens eine Zeitung, das kann man von Österreich nicht behaupten. Aber das ist einfach klar, die Idee, also auf die Idee, und selbst wenn man, ich glaube nicht einmal, wenn man jedem dieser jungen Menschen einen Euro in die Hand drücken würde und sagen, das kriegst du, damit du dir eine Zeitung kaufst, würden sie es tun, weil einfach die Idee nicht mehr da ist, dass man für Inhalte zahlt. Auf der anderen Seite sind die Gratiszeitungen, die guten Gratiszeitungen, für uns klassische Medien und Zeitungen eine wirkliche Chance, weil sie eigentlich wahrscheinlich die letzten Medien sind, die dafür sorgen können, dass Menschen zwischen 10 und 18 Jahren mit der Selbstverständlichkeit eines täglichen Printprodukts zu leben lernen. Und dann kann man hoffen, dass sie, wenn sie aus der oralen Phase draußen sind und sonstige Entwicklungsstufen durchlaufen haben, irgendwann auch eine wirkliche Zeitung lesen wollen. Also wenn sie heute konsumiert haben, Österreich hinter sich gelassen, dann ist irgendwann die Hoffnung, dass sie irgendwann an der Grenze zum Erwachsenwerden sowas wie eine Zeitung auch konsumieren werden, weil sie irgendwie mit so einem täglichen Print-Ding mal vertraut gemacht worden sind. Ob man sie dann noch zum Zahlen bringt, ist eine andere Frage. Aber zumindest diesen Habitus kann man damit einmal vermitteln. Ja, das zweite Problem ist, dass die Werbeetats natürlich sukzessiv in die digitalen Medien wandern. In Amerika ist es heute so, dass die Werbeanteile, die in Printprodukte gehen, in Tageszeitungen, und die in digitale Angebote sind, gleich sind. Die Wachstumsraten im Digitalbereich sind in Amerika 37% pro Jahr. Und im Print schrumpfen sie. Und dort ist man jetzt auf Gleichstand angelangt. Es wird gleich viel Werbegeld in Online-Services umgesetzt wie in Tageszeitungen. Bei uns ist das noch nicht so. Wir leben ja ohnehin in einem gelobten Land, in Österreich. In Europa ist es insgesamt, folgt das der amerikanischen Entwicklung, aber langsamer. In Österreich überhaupt nicht. Das hat den Hauptgrund, dass wir kein duales Rundfunksystem haben. In Amerika ist das mächtigste Medium außer dem digitalen das lokale Privatfernsehen, und das gab es bei uns nie. Also wir haben ja, früher hat man gesagt, rumänische Verhältnisse, was die Rundfunkgesetzgebung anlangt. Seit man bemerkt hat, dass das eine unzulässige Beleidigung Rumäniens wäre, ist man von dieser Terminologie abgegangen. Aber wir haben jedenfalls kein duales Rundfunksystem. Ne? Und die wandern nicht nur dorthin, weil dort auch immer mehr Publikum ist, und vor allem aber, weil natürlich die Streuverluste weniger groß sind. Also Reichweitenmessungen in Printprodukten, über die kann man immer streiten, was die Medienanalyse methodisch wirklich wert ist, diskutiere ich immer gern. Aber ein digitales Medium ist in der Messung einfach unschlagbar, nicht? Also ob der das geklickt hat oder nicht, muss ich nicht 3 Monate nachher fragen, haben Sie vor 3 Monaten gelesen, sondern das kann ich direkt abrufen. Also da ist natürlich als Werbemedium die Digital-Services sind da viel mächtiger, und weil einfach die Produktions- und Vertriebskosten zu hoch sind. Also wenn man sich das irgendwie in anderen Industrien anschaut, Commodities oder so, die Idee, dass man mit dem Verkaufserlös eines Produkts nur ein Drittel seiner Produktionskosten finanzieren kann, ist einfach, die Ökonomen nennen das, glaube ich, Selbstmord mit Anlauf. Also es geht einfach, das kann sich nicht ausgehen. Und die digitalen Geschäftsmodelle funktionieren noch nicht, weil für Inhalte nicht bezahlt wird. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil nicht Medienunternehmen mit Medieninhalten, für deren Erstellung sie nicht bezahlt haben, das waren nämlich wir, Geld verdienen. Also das, wenn man es auf einen Begriff bringen will, ist die stärkste Bedrohung der ganzen Medienindustrie und Medienbranche natürlich Google. Verdient durch einen schlauen Algorithmus Geld mit Inhalten, für deren Erstellung sie nicht bezahlt haben. Und das vergisst man oft, die Reichweiten der digitalen Medien sind auch noch nicht groß genug, um stabile Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also wir diskutieren das dann oft und sagen, wir haben jetzt auf der Presse zum Beispiel schon deutlich über 1 Million Unique Clients. Der Standard hat 1,6 Millionen. Der ORF hat 5 Millionen. Und sagt, es gibt doch schon viel mehr quasi Online-Nutzer als Leser. Wenn man diese ganzen Unique Clients Monatswerte runterrechnet auf eine tägliche, tatsächliche Reichweite, dann merkt man natürlich, dass auch die erfolgreichsten Online-Services, also sagen wir jetzt mal ORF und Standard, und wir sind inzwischen auch nicht mehr so schlecht, mit ihren Internetauftritten bei Weitem nicht die Tagesreichweiten erreichen, die Printmedien erreichen. So, und aus diesem Mix an Gründen haben wir eigentlich mit ganz wenigen Ausnahmen auch weltweit kaum valide Geschäftsmodelle für Digitalangebote von klassischen Medienunternehmen. Ja, das heißt, noch einmal reduziert, die lebensgefährlichen Faktoren für die ganze Branche sind Gratismentalität, eine mangelnde Sensibilität für Urheberrecht. Es gibt jetzt erst immer, ich sage immer, der Anwalt an sich ist kein schlechter Mensch, aber in urheberrechtlichen Fragen hilft er uns wenig, nicht? Also es gibt jetzt ein paar Vereinbarungen zwischen zum Teil großen Agenturen, also eine Chance France Presse und die DPA haben da was gemacht und Anbietern wie Google und auch größeren Mediengruppen, dass man das sagen dann zwar nicht für die Inhalte, auf die verlinkt wird, bezahlt wird, aber sagen ein gewisser Anteil an den damit erzielten Werbeeinnahmen zurückfließt an die Lieferanten dieser Inhalte. Aber ich glaube, die Befürchtung ist einfach, dass wir sagen, diese Frage, ob wir die Inhaltskontakte, die wir um relativ viel Geld generieren, jemals monetarisieren können im Internet, ob man das jemals zurückbringt, da gibt es einfach berechtigte, erhebliche Zweifel daran. Und die rettenden Faktoren könnten sein Glaubwürdigkeit, Journalismus. Man kann sagen, alles schneller, sofort aus verschiedensten Medien kriegen, über Services wie Google oder sonst was. Aber die Glaubwürdigkeitsfrage ist natürlich auch offen, nicht? In den Online-Medien. Das heißt, könnte bewusst im Konjunktiv eine der rettenden Faktoren könnte sein, dass man eine derartig stabile, auf Glaubwürdigkeit basierende Vertrauensbeziehung zu einer möglichst großen Zahl an Nutzern entwickelt, dass es dann so etwas wie eine Bereitschaft gibt, wenn schon nicht direkt für den Inhalt zu zahlen, dann wenigstens die Inhalte nur dort zu suchen, wo sie mit dieser Vertrauensbasis ausgestattet sind. Und ein gutes Rechtemanagement, also ist in unseren Unternehmen und Konzernen ist momentan ein ganz starker Fokus auch beim Personal auf Rechtemanagement. Das geht bis dorthin, dass wir einfach nicht mehr akzeptieren, dass jemand uns Bilder anbietet, von denen wir nicht alle Rechte haben zur Weiterverwertung. Das führt dann natürlich wieder zu Konflikten mit den nächsten Anbietern, ist alles relativ kompliziert und bringt uns in Ausbeutungsdiskurse und so weiter. Aber es ist einfach aus der Entwicklung der letzten Jahre völlig klar, dass wenn wir nicht auf dem Rechtesektor massive Schritte unternehmen, die uns auch die Weitervermarktung und die geschützte Weitervermarktung der Inhalte, für die wir einmal bezahlt haben, ermöglicht, dass wir dann ein Überlebensproblem haben. Und gutes Zielgruppenmanagement. Was sich zeigt, ist, dass die einzige Möglichkeit bis dato, in digitalen Services für Inhalte Geld zu kriegen, eine möglichst schmale Zielgruppe ist. Und ein möglichst schmales Angebot zu sagen, das ist ein so spezieller Inhalt, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn anderswo oder zufällig bekomme, so gering ist, dass ich sogar um mir Zeit, Recherche und Ärger zu ersparen, lieber bereit bin, ein gewisses Maß an Entgelt zu zahlen. Und daher muss man sich überlegen, ob man nicht auch als General Interest Inhalteersteller dann die Inhalte, die man heute in den Vertriebskanälen so zielgerichtet anbietet, dass man dort auf Leute trifft, die sagen, gut, mir das zu ersparen und die Sicherheit zu haben, dass die Information valide ist, ist mir sozusagen was wert. Wie viel dann die Menschen bereit sind, dafür zu zahlen und wie die Abwicklung dieser Bezahlung wirklich gut machbar ist, ist eine zweite Frage. Gut, was können wir überhaupt tun, außer uns die Kugel geben oder verzweifeln oder beten oder ins Kloster gehen? Also unmöglich ist eigentlich nur eines, das wissen wir, also alle Kurven, das ist zuerst Umsätze, Kostenentwicklungen, Ergebnisentwicklungen, Reichweitenentwicklungen, was immer wir für Kennzahlen anschauen, ist nur eines klar. Das Einzige, was nicht geht, ist, dass wir so weitermachen wie bisher. Und dass es ohne eine Innovation, die ein paar entscheidende Faktoren verbindet und so eine Art Killer-Application wird, wir es in absehbarer Zeit mit einem größer angelegten Mediensterben zu tun haben werden. Und ich kann Ihnen jetzt diese sagen, ich hätte Ihnen gern die Applikation geboten, so eine Art Turing-Maschine von heute. Hab sie nicht. Wir haben sie als Unternehmen nicht. Ich kenne ganz wenige Unternehmen, die so etwas Ähnliches haben. Eins ist hier im Lande, also eine Reichweitenkapazität wie das Medienhaus in Vorarlberg kombiniert mit Technologieführerschaft macht es möglich. Also Eugen Ruß ist ein wirkliches Vorbild für uns. Wir haben keine Aufträge gegeben an Soziologen, um über die Medienvielfalt in Vorarlberg Arbeiten zu schreiben, das nicht. Aber unternehmerisch ist das sicher ein Vorbild. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, wenn man so regionale Reichweite und so ausgereifte Technologie verbinden kann, um so Inhalte über alle möglichen Kanäle bis hin zur Versicherungsleistung, wenn es sein muss, anzubieten. Das steht uns nicht zur Verfügung. Das heißt, einer der entscheidenden Faktoren wird sein, ganz altmodisch journalistische Qualität, so schwer die auch finanzierbar ist. Interaktive Funktionalitäten, was wir einfach merken, ist, dass die Treiber auch in der Reichweite digital, und das tut einem Journalist weh, in der Regel nicht so, also irgendein Scoop im Journalistischen ist oder besonders gefinkelte Inhalte, sondern Applikationen. Auch für klassische medienbasierte digitale Services wird das vorausgesetzt, dass der Inhalt stimmt, dass das schnell ist, dass alles da ist. Das geht über Applikationen. Wir haben gemerkt, dass wir wirklich sowohl im Image als auch dann in den Zugriffen haben wir in den letzten 1,5 Jahren gehabt mit Applikationen. Also wir haben die erste iPhone-Applikation für ein Nachrichtenportal entwickelt, also unsere Entwickler. Da merkt man, und da müssen wir umlernen, dass Applikationen, die interaktive Funktionalitäten bieten, ganz entscheidend sind. Auch für Journalisten. Urheberrechtliche Absicherung. Da bauen wir auf die Hilfe von Anwälten, deren Hilfe ja oft vergeblich, aber nie umsonst ist. Und präzises Zielgruppendenken. Und eine unmittelbar erkennbare Nutzenstiftung. Das ist auch so, also wir haben die Diskussion natürlich mit unseren Herausgebern in Redaktionskonferenzen. Das ist ein unscheinbarer Punkt, aber nur im journalistischen Gewerbe, nur in der Branche, nur unter Journalisten, ist der letzte Punkt wahrscheinlich der schwierigste. Weil es gibt kaum etwas, was wir so ungern hören, wie dass wir nicht die vom Himmel gefallenen Hüter der Demokratie sind, die unhinterfragt predigen auf den Kanzeln ihrer Zeitungen, sondern dass wir Dienstleister sind, dessen Qualität sich nach der Zufriedenheit seiner Kunden bemisst. Und dass es der wunderbarste Text ohne Interpunktion und mit sehr gefinkelten Nebensätzen einfach sinnlos ist, wenn er nicht erkennbaren Nutzen beim Leser stiftet. Und irgendwas in der Kombination müsste dann so eine turingische Weltmaschine sein, mit der wir glauben, dass wir überleben können. Das kleine Problem ist, wir haben sie noch nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.